dann war die Frage, es waren noch nicht alle gläubig geworden in diesem Kurs, war die Frage, wie geht's weiter? Und alle Teilnehmer, 5 an der Zahl, so Stammteilnehmer, haben gesagt, wir möchten weitermachen. Also auch obwohl sie noch keine Christen sind, haben sie gesagt, wir möchten gerne weitermachen. Und sie haben uns entschieden, jetzt einen Nachfolgekurs, einen Jüngerschaftskurs zu machen mit diesen Teilnehmern. Und das kann man auch. Ich habe einen Kurs gefunden und dieser Kurs ist gemacht für Menschen aus muslimischem Hintergrund. Also kein europäischer Hintergrund, sondern eher arabischer Hintergrund und für muslimische Leute. Und da ist es auch so angelegt, dass man in diesem Kurs auch an diesem Kurs teilnehmen kann, auch wenn man noch nicht gläubig ist. Und es werden immer wieder so Hinweise gegeben. Wenn du noch nicht gläubig bist, dann kannst du dir das noch überlegen, aber bedenke, warte nicht zu lange, es kann auch mal zu spät sein. Also es ist immer noch die Möglichkeit, während dieses Kurses eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Das finde ich sehr schön gemacht an diesem Kurs. Und eine Sache ist mir aufgefallen, wir sind jetzt so in der ersten Lektion durchgekommen, eine Sache ist mir aufgefallen, in dieser ersten Lektion, da heißt es, ein Nachfolger Jesu werden. Und auch das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Man spricht in diesem Kurs nicht von Christen, auch nicht im Al-Masira-Kurs, Christ werden, weil die Bezeichnung Christ für viele muslimische Menschen ja etwas Dekadentes ist. Sie erleben Christsein im Westen als dekadent. Und das sind dann die sogenannten Papierchristen, wie sie sagen. Sie sagen aber auch, es gibt auch Papiermuslime. Das gibt es auch, also die es nur zum Schein sind. Und deswegen spricht dieser Kurs auch Al-Masira davon, ein Nachfolger Jesu zu werden. Und so habe ich mir das auch angewohnt, von Nachfolgern zu sprechen und nicht von Christen, weil eben Christen für viele negativ besetzt ist, eben nämlich verbunden mit Dekadenz. Aber ein Nachfolger Jesu, das ist was anderes. Und das finde ich auch für uns mal ganz hilfreich zu unterscheiden. Ich bin nicht einfach ein Christ, der vielleicht an was Richtiges glaubt, sondern ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und ich denke, es ist auch für uns hilfreich, diese Formulierung mal einzuüben, eben nicht einfach Christ, sondern ein Nachfolger Jesu. So, und in der ersten Lektion geht es eben darum, wie werde ich ein Nachfolger von Jesus? Und da ist die Geschichte von Lukas 5 dran, wo Petrus nochmal aufgefordert wird, wirf deine Netze nochmal aus. Und er sagt, ach, wir haben die ganze Nacht gefangen und gefischt und nichts gefangen, aber weil du das sagst, will ich es nochmal machen. Und dann kennt die Geschichte ja, dann passiert es eben, die Netze sind voll. Petrus geht auf die Knie vor Jesus und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und diese Geschichte ist das Beispiel, wie werde ich ein Nachfolger von Jesus. Und da gibt es dann 4 Schritte und der erste Schritt ist eben dann Abkehr von der Sünde, Hinwendung zu Jesus. Und der zweite Schritt, und den fand ich sehr interessant und das war mir nochmal neu, weil da geht es darum, die Kosten überschlagen. Der zweite Schritt heißt, die Kosten überschlagen. An dem Beispiel von dem Gleichnis mit der Perle wird das deutlich gemacht. Erzählt Jesus ja diese Geschichte. Da findet einer eine sehr kostbare Perle. Sie ist aber so teuer, dass er alles verkaufen muss, um diese eine Perle zu haben. Und in dieser Lektion geht es also darum, den Leuten deutlich zu machen, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann hat das einen Preis. Und das kann ein sehr, sehr hoher Preis sein. Und dessen musst du dir bewusst sein. Und dann wird auch gefragt in diesem Kursmaterial, was meinst du, was die wertvollsten Dinge wären, die du auch als Nachfolger Jesu vielleicht aufgeben müsstest? Kreuze eine oder mehrere Antworten an. Das ist ein Kurs, wo man so ausfüllen und ankreuzen muss. Und ich lese euch mal die möglichen Antworten vor. Was könntest du aufgeben als wertvollstes Ding? Deinen guten Ruf in Familie und Freundeskreis, deine Arbeit, deine Familie, dein Eigentum oder dein Erbe. Kann passieren, ne? Wenn ein Muslim Christ wird, dass der Vater ihn enterbt. Habe ich auch schon bei jemandem gehört. Oder etwas anderes. Was bist du bereit aufzugeben, wenn du Jesus nachfolgen wirst? Für mich war das sehr überraschend, weil in europäischen Glaubenskursen, in Jüngerschaftskursen, so im deutschsprachigen Raum, auch im angloamerikanischen Raum, finde ich so etwas nicht, dieses Thema, die Kosten überschlagen, weil das ist nicht unser Thema. Wir fragen eher, was bringt mir der Glaube? Was habe ich davon, wenn ich mit Jesus lebe? Dieser Kurs sagt, was musst du vielleicht aufgeben, wenn du mit Jesus leben willst? Was sind die Kosten? Ein völlig neues Denken. aber eigentlich ein sehr realistisches Denken und fair, dass man den Leuten vorher sagt, hör mal, wenn du Jesus nachfolgen wirst, das kann bedeuten, dass du sehr viel dafür bezahlen musst. Es ist wichtig und richtig, dass wir auf die Konsequenzen hinweisen, wenn wir Menschen zum Glauben einladen, wenn wir Menschen einladen, mit Jesus zu leben. Und dass uns das selber auch wieder mal bewusst wird, das hat durchaus einen Preis, Jesus nachzufolgen. Christsein nicht. Da glaube ich an etwas. Das hat aber keinen Preis. Aber darum geht es ja nicht. Christsein heißt nicht an das richtige Glauben, sondern Christsein heißt Jesus nachfolgen. Und das kann durchaus einen Preis haben. Und das hat übrigens auch schon der Apostel Paulus gemacht. In der Apostelgeschichte lesen wir das. Und das ist der Text für diesen Gebetstag von Open Doors. Das ist am Ende der ersten Missionsreise. Da heißt es, nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündigten und viele Menschen zu Jüngern gemacht haben, auch nicht zu Christen, sondern zu Jüngern, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonien und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste, sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an, an den sie nun gläubig geworden waren. Wenn man die Apostelgeschichte, speziell die Missionsreisen von Paulus, auch mal dahingehend untersucht und fragt, was war eigentlich die Wirkung von Paulus' Missionsdienst? Paulus ist ja der größte Missionar schlechthin. Und da kann man ja mal sagen, was hat das bewirkt, seine Missionsdienste? Und das ist auch sehr ernüchternd, wenn man sich das mal anschaut. In Antiochien, da heißt es, es wurden viele gläubig durch seine Predigt. Es heißt auch, die ganze Umgebung wurde erfasst. Also diese Erweckung war nicht nur in der Stadt, sondern ging auch in die umliegenden Ortschaften und Dörfer. Doch dann kippte es. Dann kamen Leute, die gegen Paulus geredet hatten in der Öffentlichkeit, die üble Nachrede praktiziert haben, die gehetzt haben gegen Paulus, vor allem bei einflussreichen Leuten im Stadtparlament, beim Bürgermeister wurde Paulus schlecht gemacht, sodass letztlich dann Paulus aus der Stadt vertrieben wurde. Es wurde eine Verfolgung angesetzt. Das war die erste Reaktion in Antiochien. Dann zog er weiter nach Ikonion. Auch in Ikonion heißt es wieder, durch die Predigt von Paulus kam eine große Menge zum Glauben. Es geschahen Zeichen und Wunder als Stärkung, als Bestätigung dessen, das, was Paulus gepredigt hat. Zeichen und Wunder sind geschehen. Viele Menschen sind gläubig geworden, Jünger von Jesus geworden. Auch dann wieder kippte die Stimmung. Die Stimmung wandte sich gegen Paulus und Barnabas und die ersten Christen. Es gab eine Spaltung in der Stadt und sie mussten fliehen, weil sie sonst gesteinigt worden wären. Nächste Station, Lystra. Diese eindrückliche Geschichte, wo Paulus in der Stadt einen Gelähmten sieht und er sieht in den Augen dieses Gelähmten diesen Glauben, der kann mich gesund machen. Und Paulus sieht das und sagt, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und dieser Gelähmte steht auf und die Folge ist eine Riesenbegeisterung. Die Menschen meinen, das sind die Götter zu uns gekommen und feiern Paulus und Barnabas als Götter. Und die müssen erstmal die Menge beruhigen und sagen, langsam, langsam, wir sind ganz normale Menschen. Wir gehören zu Jesus Christus und in seinem Namen haben wir diesen Menschen hier geheilt. Auch wiederum eine Welle der Begeisterung. Viele kommen zum Glauben und auch dann kippt wieder die Stimmung, weil Juden oder Feinde aus der Stadt Ikonium kommen und Stimmung gegen Paulus machen, sodass er gesteinigt wird in der Stadt. Sie schleifen ihn zur Stadt hinaus, meinen, er ist gestorben, schmeißen ihn vors Stadttor. Die Jünger kommen, Paulus steht wieder auf, geht in die Stadt und am nächsten Tag verlässt er die Stadt. Dann ziehen sie weiter nach Derbe und da geht es anscheinend mal gut. Da ist nichts Negatives berichtet, da heißt es nur, es sind viele zum Glauben gekommen. Schaut man sich das jetzt mal so an. Wie ist die Wirkung des größten, des wirkungsvollsten Missionars schlechthin? Spaltung. Also erstmal kommen viele zum Glauben. Das auf jeden Fall. Es gibt Spaltung. Es gibt Vertreibung. Es gibt Flucht. Es gibt Steinigung. Trotz dessen, dass viele Zeichen und Wunder auch geschehen. Auch das muss uns nachdenklich stimmen. Mit Zeichen Wunder alleine kann man Menschen nicht überzeugen. Auch, ja, aber es wird nie sein, dass wir alle Menschen auf unsere Seite ziehen. Es wird immer so sein, dass Menschen gegen die Gemeinde sind. Und das ist Paulus nicht erspart geblieben. Und da müssen wir uns auch nicht der Illusion hingeben, dass es bei uns anders sein sollte. Aber es sind viele Jünger Jesu geworden. Und dann hat Paulus auf der Rückreise nochmal alle Städte und alle Gemeinden besucht und hat dann nochmal einen sogenannten Nachfolgekurs dort gemacht, wo er die Jünger eben gestärkt hatte. Wo er eben gesagt hat, er stärkte und ermutigte sie, die Gläubigen am Glauben festzuhalten. Und er erklärte ihnen noch einmal, er hat es also vorher auch schon erklärt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Also von Anfang an Einladung zum Glauben, aber bedenke die Kosten. Es wird auch Druck geben, wenn du Jesus nachfolgst. Wir gehen in das Reich Gottes durch viele Bedrängnisse. Und dieses Wort meint eben Druck, Enge. Und das kann psychischer Druck sein. Und das erlebe ich auch von Leuten, die den Al-Masira-Kurs gemacht haben, die Christen geworden sind, dass sie Druck bekommen aus ihrem Umfeld. Hier bei uns in Heuchelheim. So nah ist das schon. Dass man Druck bekommt, weil man Jesus nachfolgt. Bis hin eben zu Bedrängung, zu massiver körperlicher Verfolgung, Gefängnis, Folter, Tod, all diese Dinge. Und da sagt Paulus, das gehört dazu, auf diesen Weg in das Reich Gottes. Und auch das finde ich wieder interessant, diese Formulierung. Jesus nachfolgen ist kein Status, den ich einmal eingenommen habe, indem ich einfach an das Richtige glaube und sage, jetzt bin ich Christ. Und warte jetzt, bis am Ende des Lebens dann irgendwann mich der Herr holt, zu sich nimmt. Es ist ein Weg, sagt Paulus. Und auf diesen Weg dahin, wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir erleben, dass wir auch bedrängt werden wegen unseres Glaubens. Jetzt können wir sagen, warum ist das so? Und diesem Thema widmet sich ein ganzes Kapitel auch in diesem Nachfolgekurs. Warum ist das so, dass Christen, dass Jünger von Jesus verfolgt werden? Und da brauchen wir nur zu Jesus schauen, was Jesus seinen Jüngern am Ende gesagt hat. Ich lese mal aus Johannes 15. Zunächst die Frage, warum ist das so? Weil die Welt uns hasst. Auch das muss uns bewusst sein. Und dann sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Also weil Jesus gehasst wurde, werden auch seine Nachfolger gehasst. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut er nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch mich verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auf euch hören. Da deutet Jesus schon an, was er später dann nach seiner Auferstehung gesagt hat in Johannes 20, 21. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also das, was Jesus, so wie Jesus gesandt wurde, werden auch wir gesandt. Das heißt, so wie Jesus mit Vollmacht reden konnte, werden auch wir mit Vollmacht reden. Aber auch die andere Seite, so wie Jesus gehasst wurde und verfolgt wurde, werden auch wir gehasst und verfolgt werden. Das gleiche Programm wird auch uns gelten. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Und dann sagt Jesus, dadurch hat sich erfüllt, was im Gesetz vorausgesagt ist. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Auch das finde ich sehr tragisch. Man fragt sich, warum? Warum hassen sie Christen? Die tun doch eigentlich nur Gutes. Warum werden diese gehasst? Es gibt keinen Grund. Es ist ein grundloser Hass. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Doch ich werde euch den Ratgeber, den Beistand schicken, den Geist der Wahrheit, sagt Jesus. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Das ist das Faszinierende, dass man trotz dieses Drucks, dieser Bedrängnis ein Zeuge Jesu ist. Durch sein Sein. Auch wenn Christen zurückgezogen sich verstecken müssen, heimlich im Glauben leben müssen, sie werden dennoch Zeugen sein. Und das ist die Verheißung, die darauf liegt. Und Jesus sagt, ihr habt einen Beistand, der Heilige Geist, der euch stärkt. Das ist das eine. Aber dann eben auch Menschen, die ermutigen. Und das hat Paulus getan. Und das sollen auch wir tun. Durch unsere Gebete, das tut Open Doors, dass sie Christen, die in Verfolgung stehen, ermutigen und stärken. Dass sie Hoffnung machen. So wie Paulus im Römer 8 schreibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das, was wir in Römer 8 lesen, dass Paulus das diesen Menschen dort auch dann so gesagt hat. Dass er gesagt hat, Leute, denkt mal dran. Die Leiden, was wir jetzt erleben, sind im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit klein. Fallen gar nicht so ins Gewicht. Für uns mag es jetzt erschreckend und schwer sein. Aber Leute, stellt euch mal vor, was im Himmel auf euch wartet in der Herrlichkeit. Die künftige Herrlichkeit ist weit größer als das, was ihr jetzt um Jesu Willen erleidet. Und so macht er diesen Menschen Hoffnung, dass er sagt, lasst euch nicht irre machen. Das gehört dazu, das ist normal, dass die Welt euch hasst und haltet das aus. Und dann sagt er aber auch, dass wir eine starke Hoffnung haben. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie soll er ihn, soll er uns nicht alles geben? Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, davon spricht Paulus. Im Moment schaut es aus, als wären wir die Verlierer. Aber Leute, wir sind die Sieger. Wir werden am Ende siegen durch Jesus Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von Gottes Liebe trennen. So spricht Paulus den Leuten Mut zu. Und das Zweite ist, dass wir auch ganz praktisch die Menschen schulen. Das macht Open Doors. Das kommt auch in diesem Kurs vor. Das Kapitel 9 und 10 in diesem Jüngerschaftskurs widmet sich nur dieser Frage, warum gibt es Verfolgung und wie gehen wir damit um? Ich bin sehr gespannt, für mich auch eine völlig neue Erfahrung, mich mit diesen Themen dann zu beschäftigen. Also auch, dass wir gläubige Schulen vorbereiten auf Verfolgung. Das ist der Dienst von Open Doors. Und dafür beten wir auch, dass Menschen vor Ort geschult werden. Und dafür spenden wir auch, dass Schulungsprogramme entwickelt werden, die Christen in Verfolgung helfen. Und natürlich eine wesentliche Stärkung ist das Gebet. Und das kommt immer wieder auch zurück aus den verfolgten Gemeinden und Zonen, dass sie sagen, allein die Tatsache zu wissen, dass ihr in Europa, in Deutschland für uns betet, das stärkt unseren Glauben. Und das ist nicht nur das Wissen, da beten welche für uns, sondern das ist auch die Erfahrung, Gott selber hört dieses Gebet und stärkt auch. Da steckt eine Wirkung dahinter. Und die Gläubigen machen auch die Erfahrung, dass Jesus wirklich unter ihnen wirkt und sie etwas erleben. Da ein Zitat von vielen von Christen, die sagen, betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört. Das hört sich jetzt krass an. Betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet darum, dass wir im Glauben stark bleiben und dass auch unser Zeugnis stark ist, damit viele andere zum Glauben an Jesus finden. Denn diese Leute erfahren Jesus und Wunder und Glaubensstärkung in einem Maß, wo wir nur von träumen können. Das ist dann die andere Seite. Sie erleben Jesus in seiner Macht und Wunder und sagen, allein dafür lohnt es sich, das zu erleben, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen. Deswegen dieser Wunsch, betet nicht dafür, dass es aufhört, sondern dass wir stark bleiben. Und sie machen starke Erfahrungen. Auch davon gibt es in den Open Doors Berichten viele Berichte, die ermutigend sind, die uns staunen lassen, welche Wunder geschehen in diesen Zeiten, wo Menschen verfolgt werden. Und Paulus, schließlich hat er Älteste eingesetzt. Und auch das ist, wenn wir für die Gemeinden beten, wichtig, dass wir vor allem für die Leiter der Gemeinden beten, denn sie sind es, die diese Gemeinde führen und stärken sollen in diesen schwierigen Zeiten, die sie ermutigen immer wieder, wenn Leute dann auch wirklich mutlos werden und dazu neigen, wegzugehen, wegzubleiben. Auch das gibt es ja, dass die Ältesten diese Gemeinde zusammenhalten, dass sie in Weisheit erklären, wie man sich verhält in dieser Gesellschaft, damit die Gemeinde zusammenbleibt und auf dem Weg bleibt. Und sie, die Ältesten, die Paulus damals schon eingesetzt hat, sind die Ersten, die angegriffen werden, wenn Verfolgung stattfindet. Von daher müssen wir am meisten auch für diese Leute beten, für die Leiter der Gemeinde, damit sie in Weisheit die anderen in der Gemeinde stärken. Das wollen wir gleich tun. Wir werden nachher zwei Filme sehen und jeweils nach einem Film eine Gebetszeit haben, wo wir ganz konkret für zwei Länder beten werden, wo Christen enorm verfolgt werden. Aber zuvor wollen wir jetzt zusammen noch ein Lied singen.